Ja, wir sind auf einer kleinen Expedition neben die sonstigen Pfade, und zwar in einer Mini-Predigtserie zu den Ausmaßen der Liebe Gottes. Ihr erinnert euch, dass wir stehen geblieben waren beim Doppelgebot der Liebe und gesagt haben, wir wollen das erforschen und ergründen. In Epheser 3 betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus, dass sie doch erkennen mögen, was das ganze Ausmaß, die Weite, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes sei. Und damit sie erfüllt werden mit dieser Liebe und dann diese ganzen schwierigen Dinge der Verse 5, 4, 5 und 6 auch als Gemeinde und als Einzelne tun können. So ist heute auch diese Predigt unter dem Titel Das Ausmaß der Liebe Gottes. Beim letzten Mal haben wir uns die Kosten dieser Liebe angeschaut, um daran zu ermessen, was diese Liebe ausmacht. Heute geht es um etwas anderes und worum, da soll Folgendes so ein bisschen einleiten. Elias und ich haben vor 2 Wochen, glaube ich, einen Film geguckt, der hieß Der Soldat James Ryan. Kennen vielleicht manche von euch. Ist aus dem Zweiten Weltkrieg und die Geschichte ist die, dass ein Soldat, der Amerikaner, hinter den feindlichen Linien verschollen ist und alle 3 seiner Brüder wurden getötet. Und dieser 4. Sohn und letzte Sohn seiner Mutter soll nun nach Hause gebracht werden, einfach weil sie ansonsten niemanden mehr hat. Und ein Team wird ausgesandt von 5 oder 6 Männern, diesen Mann zu retten. Und die riskieren alle ihr Leben und lassen es auch am Ende für ihn. Und ein ganz zentrales Thema dieses Films ist, war er das wert? War er das wert, dieses Opfer? Das diskutieren die Soldaten auch untereinander. War er es wert? Und wir möchten heute als 2. Dimension der Liebe Gottes nämlich genau das betrachten, waren wir es wert? Letztes Mal haben wir über die Kosten gesprochen, was es Gott gekostet hat. Heute sprechen wir über die Empfänger der Liebe Gottes. Also wenn ihr einen Titel mitschreiben möchtet, lautet er Das Ausmaß der Liebe Gottes, ihre Empfänger. Die erste Dimension, wie gesagt, waren die Kosten. Es ist etwas anderes, ob jemand für mich einen Nachmittag seiner Zeit opfert oder einen Arm oder seinen Sohn. Das ist ein Unterschied im Ausmaß der Liebe. Und auch bei der 2. Dimension, nämlich den Empfängern, kann man die Liebe daran messen, wer diese Liebe von jemandem bekommt. Stell dir vor, dein Freund hat Geburtstag und du schenkst ihm ein Paw Patrol Auto, dann ist das sicherlich etwas sehr Liebevolles und Freundliches. Aber stell dir vor, du schenkst dieses Paw Patrol Auto nicht deinem Freund am Geburtstag, wo man sagen könnte, nun gut, der hat ja Geburtstag und hat dich eingeladen, ein Stück weit verdient er das. Sondern du schenkst es einem vollkommen fremden Kind, das es gar nicht erwartet. Oder noch krasser, du schenkst es dem Kind, das dich letzte Woche geärgert hat, ganz doll geärgert hat. Machst du dieses Geschenk? Da würde man sagen, das ist ja eine große Liebe, wenn man so jemanden, der das eigentlich überhaupt nicht verdient, so ein Geschenk von dir bekommt. Ein freundlicher Blick für die Frau am Hochzeitstag ist was Wunderbares, aber ein freundlicher Blick für den Kollegen auf Arbeit, der mich gestern vor allen lächerlich gemacht hat, ist nochmal was ganz anderes. Ja, das Ausmaß der Liebe kann man auch daran messen, wem er zugutekommt. Und das ist das Thema heute. Diese Predigt wird sich um 2 zentrale Bibelstellen drehen. Denn die erste Bibelstelle, die wir uns gemeinsam anschauen wollen, ist Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Und was wir dort vor allem betrachten wollen, ist, dass an dem Empfänger der Liebe deutlich wird, um was für eine Art von Liebe es sich handelt. Der Empfänger der Liebe bestimmt quasi über die Art der Liebe, von der wir hier eigentlich reden. Das wird der erste Punkt der Predigt sein. Der zweite Punkt wird uns nach Römer 5 führen. Dort erfahren wir nämlich, wer die Empfänger von Gottes Liebe sind. Und das wollen wir genauer betrachten. Und dann der dritte Punkt werden Anwendungen sein, die wir daraus ziehen wollen. Nun schlag gerne mit mir auf Matthäus 5, unsere erste Station auf unserer Erkundung der Liebe Gottes im Blickpunkt, wer die Empfänger dieser Liebe Gottes sind. Und lasst uns gemeinsam lesen die Verse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Beachtet bei dieser Textstelle, Jesus fordert uns nicht auf, mehr zu lieben. Es geht nicht um Liebe mehr, sondern es geht um, überlege dir, wer die Empfänger deiner Liebe sind. Wen liebst du? Und er stellt uns hier zwei Arten, zwei grundlegend verschiedene Arten von Liebe vor. Die eine Art von Liebe könnte man eine natürliche Liebe nennen. Eine ganz natürliche Art von Liebe, die Menschen einfach haben, weil sie soziale Wesen sind. Und diese lässt sich so beschreiben: Ich liebe die, die mir irgendwie etwas zurückgeben, die mich zurücklieben, die mir etwas zurückschenken, Freundschaft oder nette Worte, ein Blick, das Gefühl, meine Pflicht getan zu haben, etwas Gutes getan zu haben, irgendetwas bekomme ich zurück. Und diese Liebe, sagt Jesus, steht überhaupt nicht im Gegensatz zum gefallenen Fleisch. Sünder, beinharte Sünder können so lieben, wie diese Zöllner. Zöllner waren ja damals der Inbegriff des Egoismus und Abzockertums. Das waren Juden, die sich mit den Römern verbündet haben, um ihre eigenen Landsleute abzuziehen, denen das Geld aus den Taschen zu nehmen und den Besatzern zu geben, damit die ihre Besatzung fortführen können. Das war die Zinne des Egoismus und Opportunismus. Und Jesus sagt, die natürliche Art von Liebe steht überhaupt nicht im Gegensatz zu selbst den schlimmsten Egoisten und Abzockern, die machen das auch so. Die lieben auch, eben auf natürliche Weise. In Vers 47 sagt Jesus, was tut ihr Besonderes? Er sagt, diese Liebe ist nichts Besonderes, das ist etwas Normales, Alltägliches, Gewöhnliches. So wie der Mutterreflex oder wie die Anziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Reaktive Liebe, reziproke Liebe, natürliche Liebe. Demgegenüber steht eine zweite Art von Liebe. Eine besondere Liebe, die etwas Besonderes ist, etwas nicht Normales und Alltägliches, ungewöhnlich, unnatürlich. Und diese Liebe, die fällt uns nicht zu, zu der muss uns Jesus auffordern. Jesus führt kein Beispiel an von Menschen, die diese Liebe hatten. Er hat kein Gegenbeispiel zu den Zöllnern. Er kann nicht sagen, ja, diese Berufsgruppe oder dieser Mensch, daran könnt ihr diese zweite Art von Liebe sehen. Sondern er greift ganz hoch. Er zitiert Gott als Vertreter dieser vollkommenen Liebe. Und diese beiden Lieben haben auf den ersten Blick Ähnlichkeiten, aber nur so wie zum Beispiel ein Thunfisch und ein Delfin. Ich als Nicht-Biologe, gut, die sind unterschiedlich groß, aber wir sagen, die haben alle Flossen und die haben alle Schwänze und die haben alle einen Fischkopf und die schwimmen alle im Wasser. Das ist ja ziemlich ähnlich, diese beiden Viecher. Aber das ist eben nur für den ungeübten Laien so. Denn eigentlich sind sie komplett unterschiedliche Arten, wenn man weiß, worauf man achten muss. Die eine ist ein Fisch, das andere ist ein Säugetier. Das eine hat eine Lunge, das andere hat Kiemen. Das eine bringt seine junge Leben zur Welt, das andere legt Eier. Und so ist es auch hier. Diese beiden Arten von Liebe sehen vielleicht ähnlich aus auf den ersten Blick, aber wenn man genau hinschaut und weiß, worauf man achten muss, dann erkennt man, es sind zwei verschiedene Spezies. Und dieser Unterschied dieser beiden Lieben ist, wem die Liebe gilt. Die Empfänger der Liebe. Die natürliche Liebe der Zöllner liebt Menschen, von denen sie was zurückbekommen. Die übernatürliche Liebe Gottes liebt Menschen, die Gott nichts zurückgeben, die böse sind, ungerecht. Der Kontrast ist nicht, Zöllner lieben nette Menschen, Gott liebt böse Menschen, sondern Zöllnerliebe bekommt was zurück und Gottes Liebe bekommt eben nichts zurück. Das ist der Unterschied. Und Jesus fordert uns auf, diese Art von Liebe zu Feinden und Hassern und Fluchern und Beleidigern und Verfolgern zu leben. Letztens hatten wir den Philipp zu Besuch bei uns und wir haben gemeinsam gegessen am Tisch und Leti saß zwischen mir und ihm. Leti, gell? Und Leti hat mich angeguckt mit einem ganz wohligen Lächeln hat gesagt, Papa, ich habe den Philipp so lieb. Oder ich liebe den Philipp oder irgendwie sowas hat sie gesagt. Das war ultra süß. Das war auch total schön. Aber es war total natürlich. Ja, es war überhaupt nicht schlecht, aber es war einfach natürlich. Denn Philipp ist nett und lieb und liebenswürdig und spielt mit ihr, schenkt ihr Zeit und Aufmerksamkeit. Letis Liebe ist überhaupt nicht schlecht, aber sie ist natürliche Liebe. Sie ist in der Kategorie von Zöllnerliebe. Sie liebt, die sie lieben. Aber Jesus ruft uns eben unmissverständlich zu der anderen Art von Liebe, auf die wir eben auch nicht kennen. Wir sind nicht so aufgewachsen. Wir haben nicht Menschen kennengelernt. Jesus hat Gott einzig und allein zitiert als Vorbild für diese Liebe. Und das ist nicht leicht. Wir können unsere Sozialisation nicht abschütteln. Dass Lehrer uns nur so geliebt haben, Eltern uns nur so geliebt haben, Freunde uns nur so geliebt haben. Es ist wirklich schwierig. Wir müssen das tun, was Römer 12, 2 sagt, nämlich unser Denken erneuern anhand der Bibel. Das ist, glaube ich, Jesus' Punkt in Matthäus 5. Wir müssen unser Denken erneuern, was Liebe angeht. Römer 12, 2 sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Man könnte sagen, liebt nicht so, wie diese Welt liebt, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Reformation, das ist das Thema dieses Verses und eben Reformation auch in unserer Liebe. Das war die erste Station unserer Erforschung vom Ausmaß der Liebe, nämlich, dass sich am Empfänger bemisst, welche Art von Liebe wir leben. Übernatürliche Liebe oder natürliche Liebe. Jetzt lasst uns diese übernatürliche Liebe in unserer zweiten Station genauer betrachten und schlag bitte mit mir Römer Kapitel 5 auf. Dort in Römer Kapitel 5 finden wir eine sehr umfassende und sehr gewichtige Beschreibung derjenigen, die Gott geliebt hat. Und diese Beschreibung ist vor allem in den Versen 6 bis 10 zu finden, aber wir lesen ab Vers 1, damit wir auch den Kontext der Stelle mitbekommen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Was wir in dieser Textstelle vor allem betrachten wollen, sind die vier Worte, mit denen die Schrift die Menschen beschreibt, denen Gottes Liebe galt. In Matthäus 5 sagte Jesus, waren böse und ungerechte. Hier haben wir vier Worte. Kraftlos, gottlos, Sünder, Feind. Diese vier Worte. Aber bevor wir diese vier Worte betrachten, um ein Bild davon zu kriegen, wem Gottes Liebe galt und gilt, lasst uns folgende Frage stellen. Warum spricht Paulus hier in Römer 5 überhaupt von der Liebe Gottes? Warum kommt er hier auf dieses Thema? Was ist der Kontext von diesem Text? Und wenn ihr den Römerbrief kennt, wisst ihr, dass es in Kapitel 1 bis 4 um den Glauben geht. Alle Menschen sind Sünder und werden allein gerecht, nicht weil sie viele gute Taten getan haben, sondern weil sie glauben, dass Errettung allein durch Jesus Christus geschieht. Und dieser Glaube nun, sagt Paulus in Vers 1, der bringt uns Frieden mit Gott und Zugang zu Gott und führt dazu, dass Christen mit erhobenem Haupt sagen können, ich fürchte mich nicht mehr vor Gott, er war mein Feind, aber jetzt freue ich mich auf ihn und auf die Herrlichkeit Gottes. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Damit schließt Vers 2. Ja, wir rühmen uns der Herrlichkeit, der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt wie eine Pause und ein neuer Gedanke. Und das macht Paulus oft, denn er schreibt ja einen Brief an Christen in Rom. Mit denen telefoniert er nicht. Der kann nicht hören, was die sagen. Oder kann ich sagen, hebt mal die Hand, wenn ihr eine Frage habt. Und er bringt einen neuen Gedanken, wahrscheinlich, weil er sich denkt, was denken meine Leser, wenn sie das lesen? Welche Fragen oder welche Einwände haben sie, wenn sie das lesen? Und vielleicht stellt er sich diese römischen Christen vor, die da sitzen und die das hören. Und stellt sich vor, da sind Sklaven dabei. Denen geht es nicht besonders herrlich, weil sie Christen sind. Die haben vielleicht viele, viele Probleme dort, wo sie sind, weil sie Christen sind. Es sind vielleicht Frauen dabei, deren Männer ihnen das Leben zur Hölle machen, weil sie Christen sind. Da sind vielleicht Beamte dabei, die ihre Karriere aufgegeben haben, weil sie Christen sind. Und nun kommt Paulus neuer Gedanke in Vers 3. Er sagt, aber nicht nur das, wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeiten des Friedens und des Zugangs zu Gott, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, in der Situation, in der ihr römische Christen ja steckt. Und sein Argument ist, dass diese Probleme und Bedrängnisse durch Gottes Gnade zu etwas Kostbarem verwandelt werden und dass Gott sie nicht hängen lassen wird. Die römischen Christen mögen gedacht haben, ihre Probleme und die Liebe Gottes passen nicht zusammen, aber Paulus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Die Liebe Gottes ist bereits ausgegossen in eure Herzen und ist fertig. Es ist vorbei und geklärt. Hier drin gibt der Geist Zeugnis, ihr seid geliebt. In guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt kommt sein Argument ab Vers 6, warum wir in guten wie in schlechten Zeiten, in Bedrängnissen und in Nichtbedrängnissen darauf vertrauen können, dass Gott uns liebt. Warum ist diese Liebe Gottes so verlässlich? Warum schiebt sich nichts zwischen mich und Christus jemals? Warum kann mich niemals etwas, Angst, Gefahr, Bedrängnis, noch Probleme von seiner Liebe trennen? Und Paulus' Antwort ist, schau dir an, wen Gott liebte. Bedenkt und erinnert euch daran, wen Gott liebte, wer die Empfänger seiner Liebe war. Erkenne das Ausmaß seiner Liebe für dich, indem du erkennst, wen er liebte. Wenn sich Sorge und Nöten wie Berge erheben und sich die Welt umdreht, dann denke daran, dieser Gott verlässt dich nicht. Denn er hat dich geliebt, als du mit 4 Worten gekennzeichnet wurdest. Kraftlos, gottlos, Sünder, Feind. Und das ist, womit Paulus dann in Vers 10 auch schließt und sagt, jetzt, wo wir versöhnt sind, können wir darauf vertrauen, dass Gott uns rettet durch sein Leben. Das ist der Kontext. Lasst uns als nächstes fragen, was ist nun mit den Empfängern der Liebe Gottes? Was ist mit diesen 4 Worten? Was können wir daraus lernen, wen Gott liebt und ermessen, wie groß seine Liebe ist? In Vers 6 heißt es zuallererst, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose bestorben. Kraftlos ist das erste Wort, das die Menschen gekennzeichnet hat, die Gott geliebt hat. Jetzt mag man sich fragen, nun kraftlos, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Wenn jemand krank im Bett liegt in deiner Familie und kraftlos auf diesem Bett liegt, oder wenn jemand gerade im Krankenhaus ist, dann ist es doch das Allernatürlichste von der Welt, dass wir diesen Menschen anrufen, ihm eine Karte schreiben, dass wir ihn mit Liebe überschütten. Kraftlosigkeit reizt doch geradezu zu Liebe. Aber kraftlos heißt hier nicht, unfähig zu laufen oder unfähig sich aufzusetzen oder unfähig zu reden. Sondern kraftlos meint hier, kraftlos Gott zu gefallen, irgendetwas zu tun, was Gott überreden, überzeugen könnte, sich in Liebe zu nähern. Unfähig ihn zu hören, unfähig ihm zu gehorchen, unfähig gerecht zu sein, unfähig sich für ihn zu interessieren, das ist das ganze Argument aus Römer 3. Keiner fragt nach Gott, keiner will was von ihm wissen, wir sind unfähig dazu. Kraftlos, es ist keine Kraft in uns, irgendetwas zu tun, was ihm gefallen könnte. Denn vor unserer Errettung, sagt Epheser 2,3, waren wir Kinder des Zorns, Johannes 8,44, Kinder des Teufels und taten den Willen unseres Vaters und des Fleisches. In Römer 8,8 heißt es, die im Fleisch sind, und das sind alle Menschen, die nicht erlöst sind, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. da heißt es nicht, die gefallen Gott nicht, sondern es heißt, sie können Gott nicht gefallen. Sie sind unfähig, sie sind kraftlos, Gott zu gefallen. Und ich habe mich lange nach einer Illustration umgesehen, wie man Kraftlosigkeit zu Gefallen vor Augen malen könnte. Und ich habe eine sehr politisch inkorrekte gefunden. Und ich möchte sie euch dadurch ein bisschen entschärfen, dass ich eine persönliche Geschichte erzähle und ich versuche sie sehr sachlich zu erzählen, weil ich ansonsten wahrscheinlich hier mit der Predigt nicht fertig komme. Als Kathleen einmal schwanger war mit unserem Sohn Jeremias, stellten die Ärzte fest, dass er ein Loch im Kopf hatte im Mutterbauch und seine Gehirnmasse trat aus. Enzephalie nannte man das. Man könnte sagen, ein Mensch mit einem Mini-Gehirn. Er würde leben können, sagten die Ärzte, aber er würde niemals sprechen, niemals lachen, niemals ein Spiel spielen, niemals ein Bild malen, auch niemals Danke sagen. Das würde sein Gehirn einfach nicht hergeben. Und als wir das Ultraschallbild bekommen hatten und die Nachricht bekommen hatten, dann war mir klar, dieses Kind wird mein Leben kosten. Bis ich sterbe, wird mein Leben sich um ihn drehen, ihn zu füttern, ihn sauber zu machen, ihn zu kleiden, seine Anfälle auszuhalten, zu singen, zu streicheln, ohne jemals Danke oder Lächeln zu erhalten. Er würde kraftlos sein, wirklich kraftlos, ohne Kraft zurückzulieben. Und das fiel mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr schwer. Diesen kraftlosen Menschen zu lieben, der unfähig zu allem war, was mich sonst an Menschen irgendwie angezogen hätte. Und ich habe mich gehasst dafür, dass es mir schwer gefallen ist. Monatelang. Ich betete dann auch viel zu Gott und er schenkte mir auch eine Erneuerung meines Herzens, wofür ich sehr dankbar war. Und Jeremias ist dann doch 3 Wochen nach der Geburt gestorben und so viel soll auch nur dazu gesagt sein. Aber wenn ich an Jeremias Ultraschallbild denke, dann denke ich daran, wie groß Gottes Liebe zu kraftlosen Menschen ist, die unfähig sind, ihm zu gefallen. Ich war sicherlich sehr, sehr unfair in meiner Bewertung von Jeremias, als ich ihn kennenlernen durfte, die 3 Wochen. Es war super. Aber dieses erste Ultraschallbild und die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, das ist meine Illustration für kraftlose Menschen. Ein Mensch, der unfähig ist, irgendetwas zu tun, was uns gefallen könnte oder was uns zurücklieben könnte. Und das, was noch dazu kommt, war, ich habe Jeremias nicht ausgesucht. Er war einfach plötzlich da. Er war einfach plötzlich da und er war kraftlos. Ich kam an ihm nicht mehr vorbei. Gott aber hat diese Menschen, von denen wir hier in Römer 5 lesen, der hat die sich ausgesucht. Der hätte sie nicht lieben oder annehmen müssen. Ihn hat nichts dazu gezwungen. Jeremias war mein Kind von Recht und Natur. Aber diese Kinder, von denen die Schrift spricht, das sind Kinder von Adoption, Kinder der Gnade, Kinder der Erwählung. Es war meine Pflicht, Jeremias zu lieben. Aber es war Gottes freie Entscheidung, diese kraftlosen Sünder zu lieben. So groß ist seine übernatürliche Liebe. Aber wir waren nicht nur kraftlos. Vers 6 sagt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kraftlos und gottlos. Das Wort gottlos heißt wörtlich ohne Ehrerbietung, ohne Respekt für Gott und die Dinge Gottes. Nun stell dir einen kraftlosen und wenn es dir hilft, wegen mir einen schwerbehinderten Menschen vor, der zu nichts fähig ist, was dich anziehen könnte, kraftlos, aber eines kann er gut, jede deiner Freundlichkeiten ignorieren. Gibst du ihm zu essen, dreht er den Kopf sogar noch weg, streichelst du ihn, ignoriert er dich bewusst, während er vielleicht anderen gegenüber noch irgendwie ausdrückt, dass er sie mag oder dass er sich freut, sie zu sehen, nichts bei dir, kein Respekt, keine Ehre. So ist der Mensch gegenüber Gott, der seine Sonne scheinen lässt und Regen schenkt für Gute und Böse, die sich jede Sekunde ihres Lebens ein Kehricht um ihn scheren und sagen, ich nehme das alles im Empfang und ich gebe dir nicht einen Dank zurück, ich gebe dir nichts zurück. Selbst in meiner geringsten Kraft bin ich nicht bereit, mein Knie vor dir zu beugen. Ich zeige die kalte Schulter, respektlos, ohne Ehrerbietung. Und nicht nur das, nicht nur kraftlos, nicht nur gottlos, sondern drittens lesen wir in Vers 8, dass wir Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, liebte uns Gott, sagt Vers 8. Und jetzt magst du bei einem Sünder an einen üblen Kerl denken, der vielleicht in Weil am Rhein auf dem Rathausplatz rumlungert und dort säuft und sich betrinkt und guckt, wann er jemand bestehlen kann. Und du sagst, naja, das ist schon wirklich übler Kerl. Aber das ist nicht, was ein Sünder ist aus Gottes Perspektive. Denn dieser üble Kerl, der da auf dem Rathausplatz sitzt, der hat dir nichts getan. Nur weil er säuft und andere Leute bestiehlt. Der ist dir vielleicht unangenehm, den findest du vielleicht komisch, den wirst du nicht zum Geburtstag einladen. Aber er hat dir nichts zuleide getan. Aber Sünder heißt aus Gottes Perspektive, der hat sein persönliches Gesetz gebrochen. Er ist ein Rebell gegen den König, ein persönlicher Gegner Gottes. Dass dieser üble Kerl säuft und stiehlt, das mag unangenehm sein, aber es betrifft dich nicht. Aber Gott betreffen die Sünden direkt. König David, als er Ehebruch beging mit Bathseba und ihren Ehemann daraufhin tötete, schreibt in Psalm 51, Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Nicht primär Bathseba, nicht primär Uzzia, sondern primär du bist der Geschädigte. Die Empfänger von Gottes Liebe sind nicht nur unfähig, ihm zu gefallen. Sie vergelten ihm nicht nur jede Wohltat mit Respektlosigkeit, sondern sie sind auch in direkter Rebellion gegen ihn. In direkter Rebellion, denn die Sünde ist die Gesetzlosigkeit und er ist der Gesetzgeber. Direkte Rebellen Gottes sind das. Sie wollen ihn nicht. Und wenn wir bei dem Bild bleiben, des schwerbehinderten Menschen im Rollstuhl, dann stell dir vor, dass der Brei, den du ihm füttern möchtest, er dir noch absichtlich ins Gesicht bläst. Und du weißt, er tut das einfach nur, weil er dich hasst. Er wird es einfach nur, weil es dich ärgert. Einfach nur, weil er weiß, so kann er dich noch ein kleines bisschen provozieren. Er will dich nicht. Er will nicht dich, er will nicht deine Hand, er will nicht deinen Brei. Nimm deinen ganzen Löffel und scher dich weg. Du weißt, das ist genau seine Einstellung zu dir. Dass er sagt, ich pfeife auf dich. Ich will deine Liebe nicht. Ich will deinen Segen nicht. Lass mich in Ruhe. Mein letztes bisschen Kraft sei Rebellion gegen dich. Widerstand und Rebellion. Auch wenn ich nichts kann, mit dem letzten bisschen lehne ich mich auf. Denn du bist Gott. Und das ist der vierte Punkt, den uns Römer 5 beschreibt. Du bist mein Feind, Vers 10. Mein ganzes kraftloses Leben bäume sich auf im Widerstand gegen dich, denn du bist mein Feind, mein Kontrahent, mein Gegenspieler. Und das ist der Zustand des Menschen, der Gott nicht kennt. Und das Ausmaß der Liebe Gottes ist daran erkennbar, wie unwürdig, wie kraftlos, gottlos, wie feindlich und sündig wir eigentlich ihm gegenüber waren. Ein Menschen, den niemand mehr geliebt hätte, hat er noch geliebt und nicht nur geliebt, sondern er hat ihn zur Braut seines Sohnes gemacht. Und das Ganze bringt Paulus zu seinem Fazit in Römer 5, Vers 10. Und das ist sein Fazit für Christen in Verfolgung, für Christen in Bedrängnissen. Denn wenn wir, die so waren, kraftlos, gottlos, Sünder, Feinde, wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Gottes Liebe ist eine übernatürliche Liebe, eine Liebe, die sich gegen Böse und Ungerechte richtet. Sie ist unterschieden von der natürlichen Liebe, die sich an die richtet, die uns irgendetwas zurückgeben können. Und sie zeigt sich darin, dass er Menschen liebte, die kraftlos, gottlos, Sünder und seine Feinde waren. Lass uns zum dritten Punkt kommen, der Anwendung dessen, was wir uns angeschaut haben. Die erste Anwendung ist, Versöhnung ist notwendig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Familienmitglied und es ging um das Evangelium und dass ein Gericht kommt, an dem Gott manche Menschen verdammen wird und manche Menschen erretten wird. Und dieses Familienmitglied sagte mir, Gott wird nicht so kleinlich sein. Gott wird liebevoll genug sein, mich auch noch irgendwie zu retten. So ein kleinlicher, boshafter Gott, an den glaube ich nicht. Der Punkt von Römer 5 ist, Gott ist weder kleinlich noch boshaft. Wir sind es. Wir sind es. Und mit dem Maß, mit dem dieses Familienmitglied selbst misst, wird ihm zugemessen werden. Liebte er die, die ihn verspottet und geschmäht haben? Näherte er sich diesen? Hat es irgendjemand von uns hier getan? Nun, so wird dieses Maß auch uns zugemessen werden. Glaube nicht der Lüge der Welt, dass Gott irgendwie vergeben wird am Ende. Denn die Welt sagt uns, du bist ja nicht so schlecht. Ein Richter würde dich nicht verurteilen. Du hast ja nicht irgendwie geklaut oder gestohlen oder irgendwie so etwas Schlimmes gemacht. Und deswegen wird es Gott auch nicht tun. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, du bist ein ganz, ganz schlimmer Verbrecher. Ein ganz schlimmer Verbrecher. Mit deinem kleinen bisschen Kraftlosigkeit, deinem kleinen bisschen lehnst du dich nur auf gegen Gott. Du brauchst Versöhnung. Versöhnung ist notwendig. Ohne Versöhnung gibt es keinen Frieden mit Gott. Und die Welt sagt heute, Friede, Friede, Friede. Aber die Schrift sagt, da ist kein Friede. Du bist ein Feind Gottes und du musst dich mit ihm versöhnen. Und die Liebe, die Gott dir gezeigt hat, hat eine ganz bestimmte Form. Johannes 3,16 beschreibt diese Form der Liebe Gottes. Die Form der Liebe Gottes ist nicht, am Ende wird alles unter den Teppich gekehrt. Die Form der Liebe Gottes ist nicht, inshallah, am Ende wird Gott irgendwie alle vielleicht irgendwie erlösen oder man weiß es halt nicht ganz genau und manche ja, manche nein, wenn ich genug gute Taten getan habe. Die Form der Liebe Gottes ist nicht eine Waage, auf der gewogen wird, das Gute und das Schlechte. Die Form der Liebe Gottes ist folgende. Denn so, auf diese Weise, in dieser Form, hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt kommt die Form seiner Liebe. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes Liebe zu dir. Dass sein Sohn gestorben ist für dich. Und du musst ihn annehmen, an ihn glauben und du wirst gerettet werden. Wer das nicht tut, der ist bereits gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Sohn Gottes. Wenn wir irgendetwas lernen aus dieser Stelle, dann das. Versöhnung ist notwendig. Ein Feind muss sein Knie beugen vor dem König, dass er ihn annimmt. Zweitens, wenn du bereits versöhnt bist, und das ist der Punkt von Vers 10, dann freue dich an der übernatürlichen Liebe Gottes. Freue dich an der übernatürlichen Liebe Gottes. Das Hohelied Salomos im Alten Testament ist eine Liebesgeschichte zwischen Sulamit und Salomo. Und sehr viele Ausleger deuten es auf Christus und die Gemeinde, auf Christus und seine Erlösten. Im ersten Kapitel dieses wunderschönen Liebes, dieser Liebesgeschichte, kommt die Sulamit und sie klagt. Sie ist ganz traurig über etwas. Und worüber sie klagt, ist folgendes, Hohelied 1,6. Starr mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Sulamit musste draußen in den Weinbergen arbeiten, weil ihre Brüder sie nicht gut leiden konnten, haben sie immer rausgeschickt. Und die Sonne hat ihre ganze Haut verbrannt, sie ist nicht mehr schön weiß, sondern sie ist hässlich, verbrannt, braun. Das war damals kein Schönheitsideal, heute bräunen sich die Leute, damals war das was ganz Hässliches. Und sie ist traurig, weil sie so hässlich ist. Sie ist traurig, weil sie nicht schön ist. Aber was erwidert ihr Liebhaber nur 9 Verse später? Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Und der Rest des Buches ist eine große Beschreibung, wie wunderschön sie ist. Und sie beschreibt, wie wunderschön er ist. Und komm in meinen Garten und ich komme in deinen Garten. Also, ja, eine wunderschöne Liebesgeschichte. Aber es ist deswegen eine Liebesgeschichte, weil Sulamit ihrem Liebhaber glaubt, dass er nicht auf ihre Schwärzlichkeit guckt und sagt, ah, was bist du nur für eine hässliche Frau, sondern er glaubt ihr, dass sie schön ist. Und solchen Glauben brauchen wir alle, die wir einst hässlich waren in Gottes Augen, kraftlos und gottlos und Sünder und Feinde, dass er uns gereinigt hat und uns begehrt und liebt und für uns ist und auf unserer Seite und in unseren Bedrängnissen wir uns trotzdem rühmen können der Herrlichkeit Gottes und nicht sagen, es läuft alles schief, Gott hat mich verlassen, es ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte und deswegen ist Gott nicht für mich, ganz, ganz im Gegenteil. Oder sagen, ich bin so braun, verbrannt, so sündig, wie kann er mich lieben? Ganz und gar nicht. Auch bei Menschen haben wir manchmal die Sorge, wenn wir sie treffen, wenn sie das über mich herausfinden oder wenn sie wissen, das, was in meiner Vergangenheit passiert ist oder wenn sie mich in meinen schwachen Momenten kennen, wenn sie hinter meine Maske sehen, was denken die dann von mir? Verlassen die mich? Wenden die sich ab von mir? Ich bin so braun, so verbrannt, wenn die das nur sehen, wenn die unter die Creme gucken. Aber der Punkt von Römer 5 ist, Gott wusste das alles. Gott wusste alles. Gott kannte die dunkelsten Momente. Und er liebte uns trotzdem. Wir können Gott nichts vormachen. Wer weiß, was für ein sonnenverbrannter Scharlatan wir sind. Und er liebt uns doch und sagt zu uns, du bist gewaschen im Blut des Lammes. Du bist schön und du bist meine Freundin. Also freue dich, wenn du erlöst bist, an dieser übernatürlichen Liebe. Und drittens, ahme diese Liebe nach. In dem Film Der Soldat James Ryan ist die letzte Szene, wo James Ryan als alter Mann am Grab seines Retters steht. Und er fällt vor diesem Grab auf die Knie und seine Frau kommt von hinten dann zu ihm. Und er hat Tränen in den Augen und er weint, weil er sich daran erinnert, dass die gestorben sind. Viele Menschen sind gestorben, um ihn zu retten. Und er fragt seine Frau eine bemerkenswerte Frage. Er fragt sie, habe ich ein gutes Leben gelebt? Habe ich ein gutes Leben gelebt? Und sie sagt ihm, ja, du hast ein gutes Leben gelebt. Und er sagt, habe ich wirklich ein gutes Leben gelebt? Und er sagt, ja, du hast ein gutes Leben gelebt. Was für Private Ryan, den Soldaten James Ryan, am Ende dieses großen Liebesbeweises wichtig war, ist, ich will auf diese Liebe reagieren, würdig der Berufung wandeln. Ich will in diese Liebe gehen. Ich will irgendwie diese Liebe nicht einfach nur genossen haben für nichts. Nun, der Film suggeriert vieles, was die Bibel nicht suggeriert, aber das ist ein Bild, an dem wir uns langhangeln können, wenn die Schrift sagt, als geliebte Kinder sollen wir unseren Vater im Himmel in seiner Liebe nachahmen. In Matthäus 5 hatten wir diese zwei Kreise der Liebe Gottes. Einerseits die natürliche Liebe. Menschen, die wir einfach lieben, weil wir nun mal soziale Wesen sind. Unsere Frauen, unsere Ehemänner, unsere Freunde. Und ich möchte dich fragen, wer steht außerhalb dieses Kreises der natürlichen Liebe in deinem Leben? Gibt es Menschen, die nicht erfasst sind von der natürlichen Liebe? Menschen, die schwer sind zu lieben im Bereich von Feinden und Hassern und Verfolgern und Übelrädern, wo man sagen würde, das widerspricht allem, sich diesen Leuten in Liebe irgendwie zuzuneigen oder sich auf den Weg zu machen zu ihnen. Und Jesus sagt, erweiter deinen Kreis, mach deinen Kreis größer. Schließ diese Menschen mit ein, damit du ein Sohn des Vaters bist, der die Sonne scheinen lässt über Böse und Ungerechte. Ein Beispiel für diese Liebe ist 2. Korinther 12. Die Beziehung von Paulus und den Korinthern ist eine sehr, sehr schwierige Beziehung. Von allen Gemeinden, die Paulus kennengelernt hat, an die er geschrieben hat, waren die Korinther mit Sicherheit keine einfache Gemeinde, um sich dort zu kümmern. Er war viele Monate in Korinth, war herzlich mit ihnen verbunden eigentlich, hat gesagt, ich fühle mit euch wie eine Mutter. Ich habe euch gezeugt. Und sie vergalten es ihm mit viel, viel Misstrauen. Sie ließen Leute bei sich groß werden, die gesagt haben, der ist doch gar kein Apostel. Das ist ein Scharlatan. Der redet immer nur groß. Der redet immer nur groß, wenn er da ist. Guck dir mal, wie der schreibt. Der ist überhaupt kein richtiger Apostel. Der will euch nur rumkriegen. Der will nur euer Geld. Und diesen Leuten haben sie Gehör geschenkt. Und er schreibt in diesem 2. Korintherbrief über diesen Schmerz, den er hat, eine Beziehung zu leben zu diesen Menschen, sich für sie aufzureiben, für sie zu opfern, obwohl sie ihm nichts zurückgeben. Und ich finde diesen Vers extrem bemerkenswert. 2. Korinther 12, Vers 15. Ich lese vielleicht mal ab Vers 11, damit man diesen ganzen Kontext dieser, was da geht, diese ganzen Anklagen, dass er kein richtiger Apostel ist und was auch immer, damit wir das alles auch mitkriegen. Ich bin töricht geworden mit meinem Rühm. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber, ich will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Ein unfassbarer Vers. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Aber er liebt sie doch. Das ist die übernatürliche Liebe Gottes. Und er, ein Sohn des Vaters, der die Sonne über Böse und Ungerechte aufgehen lässt. Wir haben in dieser Predigt erforscht das Ausmaß der Liebe Gottes und wir sind von den Kosten zu den Empfängern gekommen. Und wir könnten diese beiden Predigten so zusammenfassen. Gott gab das Beste aller Himmel für das Schlechteste auf Erden. Die Kosten waren das Beste aller Himmel und die Empfänger die Schlechtesten auf Erden. Lasst uns dieser Liebe würdig wandeln. Amen. Und lasst uns kurz auch Zeit zum stillen Gebet nehmen und ich schließe dann das Gebet ab.